Ja, in der Bibelbetrachtung sind wir Kapitel 45 im Jesaja-Buch. Und das ist schon ein sehr bedeutender Abschnitt in dem ganzen Jesaja-Buch. Für uns vielleicht leichter zu behalten, weil das auch unser Wandspruch ist. Das ist aus dem Kapitel 45. Und vom Inhalt her sicher von der großen Bedeutung, weil hier Gott sich doch so abhebt von allen Göttern, von allen Götzen. Er selbst das auch oft betont und hier das bekannte Wort von dem persischen König Kyros, die Vorhersage war, mit Namen genannt, dass er sozusagen auch der Helfer Israels sein wird. Und wie wir in den ersten Versen gelesen haben, dass er sogar einen Namen bekommt, das einmalig ist, ein heidnischer König, mein Gesalbter, genannt wird von Gott. Und das war für diesen heidnischen König, wie er sagte, der wird meinen Willen tun. Aber auch gerade, dass Gott sagt, daran sollt ihr doch sehen, dass es keinen Gott gibt außer mir, dass ich Dinge vorhersage und die so geschehen, weil ich ja selber auch der Gott bin, der Himmel und Erde gemacht hat, der alles geschaffen hat und deswegen auch treffen ja die Dinge auch zu. Gott ist nicht ein Prophet, der das vorher weiß, sondern er führt das aus. Er ist der Seiende, der tuende Gott. Und das war so in diesen ersten Versen, da hatten wir noch ein Wort, das uns länger beschäftigte, der das Licht bildet und die Finsternis schafft. So bekennt er sich. Und wir haben gesagt, wir sollen das nicht zu weit ausdehnen. Das ist in diesem Rahmen gemeint, in diesem Umfang gemeint. Das heißt, das, was hier jetzt geschichtlich geschehen ist, dass das Volk Israel in die Gefangenschaft gekommen ist, das war Finsternis. Und dass es wieder erlöst ist, ist Licht. Und diese Finsternis und Licht schafft Gott. Das heißt aber in dem großen Zusammenhang des Guten und Bösen ist Gott nicht, der das Böse schafft. Das sagt uns Johannes sehr deutlich. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Das waren vielleicht so kurz die Gedanken, die wir davor hatten. Und doch ist es letztendlich für die Christen immer ein großer Halt und Trost, dass wir wissen, alles ist in Gottes Hand. Er regiert, lenkt und schafft. Auch wenn das etliche Mal in dem Geschehen selber für uns Fragen aufwirft, wir unruhig sind, wenn uns etwas zutrifft. Ich habe zu Hause ein Buch von einem gläubigen Familie, auch die das schweren Weg gehen müssten, dass ihr Sohn aus dem Leben ging. Und da heißt das auch, die Überschrift des Buches, wenn du Gott nicht mehr verstehst. Das gibt es alles. Das wollen wir auch gar nicht kleinreden. Das sind schwere Wege. Und doch, wenn wir im Glauben dann erstmal wieder das Fundament berühren, da sind wir froh, dass es so ist, dass es Gott ist. Auch wenn wir es nicht verstehen. Aber es ist immer ein großer Halt für gläubige Menschen. Und deswegen werden wir das nicht voraussetzen können, dass es für jeden Menschen ein Halt ist, Aber wenn das Herz erst im Glauben berührt, dann ist das ein ganz großer Halt. Heute lesen wir weiter diesen Abschnitt und das ist so, was wir hier auch zentral vor uns haben an der Wand. Jahwe ruft alle Völker dazu auf, sich retten zu lassen. Und dann die Tina mit Begeisterung erzählt von fremden Völkern und dass man das so spürt und sieht, dass Gott wirklich alle Völker einladet zu seinem Heil. Und das, glaube ich, ist immer ein ganz besonderes, großes Erlebnis, dass wir die Weite und Größe von Jesus, sein Leib, seine Gemeinde auch mal berühren, merken, sehen können. Das macht uns große Freude. Hier ist die Einladung im Alten Testament, hört sich sehr neutestamentlich an, ist wie jetzt im Neuen Testament ein Bethaus für alle Völker. Gott ruft alle Völker. Wir haben hier eine Übersetzung, die sagt das mit aller Welt enden, haben damals unterschiedliche Übersetzungen verglichen und gesucht. Aber gemeint ist alle Völker der Welt. Das ist der Gedanke dahinter. Dass alle Völker der Welt eingeladen sind, sich an Gott zu wenden, zum Heil, zur Rettung. Dieser Abschnitt hat eine geschichtliche Bedeutung. Da haben die Propheten später angeknüpft, so wie Daniel, als sie in der Gefangenschaft waren und diese Zeit erlebten. Das war hier, was Jesaja sagt, noch als Vorhersage. Aber als sie dann da waren, dann war das für ihn ein großer Halt, dass Jesaja das so offenbart bekommen hat. Das hat eine geschichtliche Bedeutung. Aber es hat auch noch für uns eine geistliche Bedeutung. Und von dieser geistlichen Bedeutung ist genau das, was wir, Tina sagte hier eben, was hat dieser Mensch, den Sie da getroffen haben, für ein großes Gottvertrauen? Und hier ruft dieser Text uns genau dazu auf, um zu sagen, wir sollen das Gottvertrauen, sagt Gott hier selber, aufbauen, auch auf seine Geschichte. Und ich finde das eine große Bereicherung, wenn wir unser Gottvertrauen nicht nur auf unsere Erfahrung aufbauen. Nicht nur so, wie wir das erlebt haben oder erleben. Es ist wichtig. Ohne unsere Erfahrung wird uns das wahrscheinlich wenig berühren. Aber wir bestehlen uns, finde ich, wenn wir das nur auf unsere Erfahrung einschränken. Denn die Erfahrung Gottes mit den Menschen ist viel größer. Und wenn wir das, den ganzen Schatz nehmen, dass Gott sagt, schaut darauf, so habe ich gehandelt, so habe ich das gesagt, so ist das geschehen und lasst euch an eurem Gottvertrauen festigen, größer werden. Und so sagt er immer wieder in diesem Abschnitt, wiederholt. Er weist uns Menschen darauf hin, dass er Himmel und Erde gemacht hat. Und da waren wir alle nicht dabei. Das ist nicht unsere Erfahrung. Aber das stärkt unseren Glauben, dass wir wissen, was ist das für eine Macht? Was ist das für eine Größe? Und das ist bestimmt größer als alle meine Probleme, die ich jemals hatte und haben werde. Himmel und Erde gemacht hat. Der lenkt die Geschicke der Völker der Welt, darauf weist er hierhin und er weiß, was zukünftig sein wird. Und deswegen wird in diesem Abschnitt auch an einen Moment kommen und das ist dann auch ein paar Kapitel danach praktisch schon der Abschluss vom Jesaja-Buch, aber heute in dem Losungswort. Da erinnert Gott sein Volk nicht mehr an die sichtbare Schöpfung, die wir jetzt sehen, sondern er sagt, so wie der neue Himmel und die neue Erde niemals vergehen werden, so wird mein Volk ewig bleiben. Merken wir, nicht mal auf die sichtbare Schöpfung begründet er das, weil die auch vergeht. Von seinem Wort hat Jesus schon gesagt, auch wenn dieses Äon, diese Zeit, diese sichtbare Schöpfung vergehen wird, aber mein Wort wird nicht vergehen. Und deswegen ist es wichtig, glaube ich, dass wir auch unseren Gottvertrauen breiter machen als nur unsere Lebenserfahrung. Wir beten, haben eine Gebetserhörung, wir haben beobachten das Leben der anderen Menschen. Aber das ist alles in einem sehr kurzen Abschnitt. Was ist das Leben des Menschen? Wie die Bibel sagt, 60, 70, 80 Jahre. Das ist das Leben des Menschen. Gottes Geschichte ist größer. Und er ladet uns ein, auf sein Wort uns Erfahrungen zu sammeln, seinem Wort zu vertrauen, das ewig ist und ewig bleibt. Deswegen ist die geistliche Bedeutung von diesem Abschnitt für uns umspannt viel mehr als nur die geschichtliche. Und das sehen ja wir auch schon in dem Text, den wir vor uns haben. Es umspannt auch eine längere Zeit als nur die Rückführung aus der Gefangenschaft. Es führt uns, bis der letzte Mensch gerettet wird. Alle Völker der Erde, wendet euch zu mir, sagt er hier. Ich bin der Herr, sonst keiner. In diesem Kapitel 45 habe ich 26 Mal gezählt, wo Gott das erwähnt und sagt, ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's. Als ob es nicht genug wird, aber wir Menschen das mit so einer vielfältigen Wiederholung erstmal so richtig festigen und annehmen können. Und dieses geistliche Ich will, darauf würde ich jetzt gerne noch tiefer eingehen wollen, für unser geistliches Leben, für unsere Glaubenserfahrung auch. Und was verbinden wir mit dem Wort, wenn Gott sagt, ich will, auch als Christen des Neuen Testaments? Haben wir da vielleicht jetzt ein Beispiel oder eine gute Überleitung für unser geistliches Leben im Neuen Testament? Ich will. Ich will daran erinnern, dass es die Grundlage ist von dem neuen Bund. Ja, der erste Bund, es gibt ja jetzt mehrere Bündnisse, die Gott mit Menschen geschlossen hat. Der Bund mit Adam, der Bund mit Noah. Aber es gibt zwei Hauptbünde. Das heißt, der Bund mit dem Volk Israel als erster Bund und als zweiter Bund. Bund heißt hier ein Bündnis. Es ist so wie eine gegenseitige Bindung von zwei Gruppen, zwei Parteien oder zwei Menschen. Die Grundlage im ersten Bund, die lesen wir im zweiten Buch Mose. Da wird der Bund mit dem Volk Israel geschlossen an dem Berg Sinai. Das war der Bund mit dem Blut der Tiere. Und der Bund hat noch eine Besonderheit, dass Gott von dem Volk ein Versprechen nimmt oder sozusagen in diesem Bund eine Bedingung reinbaut und sagt zu dem Volk, ich will, wenn ihr werdet. Das ist die Grundlage vom ersten Bund. Ich will, wenn ihr werdet. 2. Mose 19, 5, 8. Ich lese das mal. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israels reden sollst. Darum ging Mose hin, rief die Ältesten des Volkes zusammen und legte ihnen all diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk und sagte: Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose brachte dem Herrn die Worte des Volkes zurück. Das ist der erste Bund. Ich werde, sagt Gott, wenn ihr werdet. Und das Volk sagt: Wir werden. Und daran ist es gescheitert. Es geht auch nicht anders. Ja, es hört sich alles gut an. Und ich glaube, unsere Glaubensvorsätze am Neujahr oder auch so nach so einer Themenwoche laufen ja auch ungefähr so oder entwickeln sich so, dass wir irgendwann innerlich ein Versprechen geben: Ich werde. Aber ich bin so froh, Geschwister, dass es nicht darauf aufgebaut ist. Der Bund, den Gott als neuen Bund nennt und wo er dieses Ich bin und ich will gar nicht mehr an den Menschen bindet, sondern das ist allein ich werde. So heißt das im neuen Bund. Die Grundlage für den neuen Bund war schon im Alten Testament gelegt. Jeremia hat das als Wort des Herrn bekommen und hat das dann auch so als das verheißene Wort gesagt. Und Jeremia 31, 31 kann man sich auch in dem Zusammenhang leichter merken. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Und Geschwister, jedes Mal, wenn wir das Abendmahl feiern, lesen wir diese Worte. Und die sind von entscheidender Bedeutung. Da ist die Grundlage von dem neuen Bund mit als Fundament. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um aus dem Lande Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Nur ich, sagt der Herr. Ich werde. Ich werde das so tun. Und das ist die Grundlage dafür. Und das haben wir dann auch in den als erster und zweiter Bund. Und das Kennzeichen davon ist was ganz Besonderes. Für die gläubigen Menschen ist er geschaffen und es ist in dem Gläubigen geschehen. Ja? Gott sagt: Ich werde, das ist für die Gläubigen, und ein neues Herz in ihnen geben. Die Möglichkeit der Wiedergeburt ist wirklich die Gnadenzeit des Neuen Testaments. Und da merken ja wir auch, trotzdem, dass wir eine alte Natur noch haben und dass die auch noch da ist, ist das immer ein Wunder. Ein Mensch, der Gott Recht gibt, ist ein Zeichen vom neuen Bund. Ist ein Zeichen vom neuen Herzen. Er kann nicht alles richtig machen, kann immer noch nicht, aber er gibt Gott recht. Er denkt von Gott aus. Der neue Mensch, sagt Johannes sogar in seinem ersten Brief, der sündigt auch gar nicht. Das ist neu. Das ist das Neue, das Wunder, das Göttliche. Und da hat er sich nicht wie damals an den Menschen gebunden, ihn gar nicht in diesen Bund mit hineingenommen, weil der Mensch nicht fähig ist. Wir sind sündige Menschen. Und auf uns, mit uns kann man den Bund nicht aufrechterhalten. Und deswegen dieses Vielfache im Kapitel 45, ich tue, ich werde, ich bin, ich schaffe, ich habe das gemacht, ich werde das tun. Vers 14 haben wir jetzt das Wort, das uns auch in die Zukunft versetzt. Das heißt, es ist noch nicht geschehen, was wir hier lesen. Das ist bei der Wiederherstellung Israels und wahrscheinlich bei dem, wenn das Volk Israel erstmal in der Menschheit anerkannt wird, dass sie sagen werden, Gott ist mit euch. So spricht er hier von der Zukunft. So spricht der Herr, der Erwerb Ägyptens und der Handelsgewinn von Kusch und Seber, hochgewachsene Männer, werden zu dir übergehen und dir gehören. Sie werden dir nachfolgen, in Fesseln werden sie zu dir übergehen und sie werden sich vor dir niederwerfen, werden zu dir flehen. Ja, bei dir ist Gott, es gibt keinen sonst, keinen Gott. Geschichtlich haben wir einen kleinen Vorgeschmack, glaube ich, aus diesem zukünftigen, wenn das im tausendjährigen Reich haben wir die Situation, dass alle Völker der Welt nach Jerusalem kommen, da Gaben hinbringen und sich bekennen und sagen, Gott ist mit euch. Ihr seid das gesegnete Volk. Hier sagt er, das beginnen wird damit, mit dieser Haltung zu Israel, Ägypten. Interessant ist, dass aus der arabischen Welt, das war das erste Land, 1979, am 26. März, hat Ägypten als erster arabischer Staat Israel anerkannt und haben das Kriegsverhältnis von 1948 aufgehoben. Die anderen alle hatten das noch nicht gemacht. Das war der erste Staat, der das getan hat. Ist noch nicht das, was wir hier lesen, aber ein Vorgeschmack, ein kleiner, dass Ägypten da irgendwie anders reagiert. Danach war das zweite Land Jordanien. Alle anderen sind noch im Kriegszustand mit Israel. Da ist noch kein Friedensvertrag. Aber in Zukunft wird sich das auch noch erfüllen. Vers 15 hat dann auch wieder einen Hinweis auf Gott, dass er sagt, wahrlich, du bist ein Gott, der sich verborgen hält, Gott Israels, ein Retter. Was ist mit dem Gott, der sich verborgen hält, hier zu verstehen? Was können wir hier daraus für uns geistlich nehmen? Vielleicht will er hier damit sagen zu der Zeit, ihr versteht jetzt nicht alles, was ich tue. Ich glaube, das ist der Gedanke hier, dass er sagen möchte, es ist verborgen, einiges ist verborgen. Du offenbarst das, du kannst offenbaren, aber einiges hält Gott auch lange zurück und wir haben ja diese Gedanken auch im Neuen Testament sehr oft auch, dass nicht alles offenbart ist sofort. Zum Beispiel das Geheimnis der Gemeinde war den früheren Generationen der Gläubigen nicht offenbart, sagt uns die Bibel. Ein Gott, der seine Wahrheit für eine Zeit zurückhält. Und wenn das dran ist, dass die offenbart wird, dann offenbart er die. Und so sagen die Völker hier auch, du bist ein Gott, der Dinge verborgen hält und bist aber der Gott, der Israel rettet. Wir haben im Neuen Testament auch viele Geheimnisse, wie die Bibel das nennt. Das ist nicht in dem Sinne dann ein Geheimnis, dass es keiner weiß, sondern es wird nur geistig verstanden werden. So verstehen wir diesen Begriff im Neuen Testament. Aber ich glaube, so für uns als unser Glaubenserfahrung ist es schon gut, wenn wir Gottes Handeln mal nicht verstehen, dann wissen wir, es gehört auch irgendwo zu der Erfahrung des Glaubenslebens, dass nicht alles sofort und immer für uns deutlich ist und klar ist. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir hier uns nicht verschließen für den göttlichen Segen, dass das göttliche Wirken ist breiter als unser Leben. Es ist mehr dran. Es ist eine größere Erfahrung als nur das, was ich sagen kann, das habe ich erfahren. Das ist gut. Aber warum wollen wir uns damit einschränken und nicht in die breite Erfahrung der Gottesgeschichte gehen? Und dazu ladet er uns hier immer wieder ein. Nur zum Verständnis, auch im Neuen Testament spricht die Bibel von dem Geheimnis Christi. Ich reihe hier mal 7 Geheimnisse auf, so wie die Bibel die nennt. Die haben wir nicht zu Geheimnissen gemacht, sondern selber das Wort Gottes sagt, es gibt das Geheimnis der Verhärtung Israels und das lüftet und offenbart Paulus in den Kapiteln 9 bis 11 im Römerbrief. Warum ist das ein Geheimnis? Es kann man nur geistig verstehen, glaube ich. Deswegen, es liegt nicht an dem, dass irgendwer mehr Verstand hat oder dass der Mensch nicht genug Dinge, Zusammenhänge verstehen kann. Es ist immer Ja zu sagen zu der göttlichen Geschichte und dann offenbart sich das. Und dann das Geheimnis des Reiches Gottes. Da hat der Herr Jesus zu den Jüngern gesagt, euch ist das gegeben, das zu verstehen. Und den anderen werde ich das jetzt in Gleichnissen reden, sodass sie es nicht mehr verstehen. Das war die Verhärtung damals. Dann gibt es das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, das Geheimnis Gottes in dem Offenbartsein seines Willens, das Geheimnis des Christus und der Gemeinde, nennt alles die Heilige Schrift als Geheimnisse. Das Geheimnis des Glaubens und der Gottseligkeit. Ja, wer ist selig in Gott? Ja, warum ist das ein Geheimnis? Wenn man da daneben steht und das betrachtet, dann wird man das nicht verstehen. Ist der Mensch aber in diesem Geheimnis drin? Ich denke, wir erinnern uns hier jetzt gerne an das Zeugnis von Jakob Block. Inmitten in diesem Geheimnis, wann der Mensch ist, dann kann er sagen, ich bin dankbar, ich bin glücklich, ich liebe Gott und liebe Jesus und würde gerne laufen und gehen. Alles in einem. Das ist das Geheimnis der Gottseligkeit, das Geheimnis des Glaubens. Und dann haben wir das Geheimnis vom Kommen des Herrn. Ja? So sind das auch im Neuen Testament, ist dieser Begriff, du bist ein Gott, der sich verborgen hält. Auch ein Zeichen dafür, wir können uns nicht mal das Heil an uns reißen. Das können wir gar nicht. Lasst uns so viel demütig sein und sagen, Herr, hilf mir. Das ist so viel wert. Und deswegen sagt ja die Bibel auch, wir hatten es heute morgens in der Gebetsstunde hier, diesen Text. Schaffet euer Heil mit Furcht und Zittern. Warum? Denn Gott ist der, der wirkt. Und wenn Gott wirkt, dann dürfen wir das nicht missachten. Und deswegen ist das eine ernste Sache. Aber so viel zu dem Gott, der verborgen bleibt. Vers 17, Israel wird nicht zuschanden werden. Israel findet Rettung in dem Herrn, ewige Rettung. Ihr werdet nicht zuschanden und nicht zunichte werden in alle Ewigkeiten. Ja, es ist ein kleiner Vorgeschmack für das Volk. Sie bekommen das, was sie gesagt haben, wird nie passieren. Mit den Worten haben ja sie sich gegen die Propheten Gottes gewandt und gesagt, hier ist der Tempel des Herrn, hier ist der Tempel des Herrn, hier ist der Tempel des Herrn, hier wird uns nichts passieren. Und es passierte aber. Und es gab keinen Tempel mehr. Das heißt, das Vertrauen und die Hilfe für den Volk, das war eine kleine Zeit nur in der Geschichte. Der zweite Abschnitt nach der Verstockung, nachdem das Volk Israel Jesus abgelehnt hat, ist ja ein viel längerer Abschnitt. Der zieht ja sich immer noch hin. Aber das Wunderbare ist, und das sind, denke ich, für uns ganz große wichtige Zeichen, dass es messianische Juden gibt, dass im Volk Israel ein Hunger und Durst nach dem Wort Gottes ist. Nicht bei allen. Ich glaube, wer in dem Land gewesen ist, muss feststellen, ein völlig gottloses, säkuläres Land. Mit kleiner Gruppe, die sind da so 10%, orthodoxen Juden, die jetzt auch so sich tragen wollen, wie die zur Zeit Jesu waren und sind. Man erkennt die Menschen sogar an ihrem Gang. Die gehen nicht so langsam durch die Stadt. Das geht nur am Schabbat. Dann ist anders. Dann ist alles anders. Aber sonst immer laufen. Immer schnell. Nicht Zeit verlieren. Das Leben auskaufen. Aber Gott wirkt. Das Volk öffnet sich. Das wird die Zeit kommen und die ist bald da. Dann ist das Heil für das Volk da. Und dann werden sie den erkennen, den sie durchbohrt haben, und der wird kommen. Und hier ist das Versprechen. Es wird eine Ewigkeit geben und da wird das Volk Israel dabei sein. Nicht als Verworfenes, nicht als Abgestoßenes, sondern als nicht zu Schanden gewordenes Volk. Und ich denke, es ist für uns auch wichtig, dass wir uns Worte, die eine Verheißung sind für Gottes Kinder, für Jesus seine Menschen, dass wir solche Worte nicht vergessen, die so auch zu uns gesprochen sind, als Zusage, wir werden bleiben und wir werden bestehen und nicht umkommen. Wem fällt jetzt was ein? Eine Verheißung im Neuen Testament, dass wir als Gottes Menschen bleiben werden. Jetzt werden wir so lange sitzen, bis wir es haben. In Jesus. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Ja, noch? Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Alles Verheißungen. Noch. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und reinigt uns von aller Untugend. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Alles Worte der Verheißung. Der Herr Jesus, als das für die Jünger noch ein Geheimnis war, hat er von seiner Gemeinde gesprochen, die ja damals für die Jünger noch gar nicht so in dem Zusammenhang verstanden war, dass da auch Heiden zusammen dazugehören würden, weil das sehen ja wir in der Apostelgeschichte, wie lange sie brauchen, bis sie das verstehen. Aber da hatte Herr Jesus schon gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforte der Hölle wird sie nicht überrennen. Sie wird bleiben. Sie wird da sein. Sie ist unvergänglich von dem Wort der Verheißung. Ein ganz wichtiger Halt für uns auch in den Worten des Neuen Testaments. So wie hier, Israel wird bleiben in Ewigkeit, sagt Gott. Obwohl sie im Moment noch in der Drohbotschaft standen. Das, was angedroht wurde bis Kapitel 40, war ja noch nicht mal eingetroffen. Das würde ja noch alles kommen. Und dann aber auch das Wort der Verheißung und das Wort des Heils. Noch ein wichtiger Vers auch, der vielleicht auch heilsgeschichtlich eine größere Bedeutung hat, vielleicht auch nicht. Ich werde es gleich erklären, was ich meine damit. Die Erde wurde zum Leben geschaffen. Und so heißt es hier in dem Bibelwort. Denn so spricht der Herr, der die Himmel geschaffen hat. Er ist Gott, der die Erde gebildet und sie gemacht hat. Er hat sie gegründet. Nicht als eine Öde hat er sie geschaffen, sondern zum Bewohnen hat er sie gebildet. Ich bin der Herr und sonst gibt es keinen Gott. Schwester, mich ermutigt dieses Wort immer, so Lust auf Leben, hier auf dieser Welt auch zu leben. Und das nicht immer als was Falsches, Unreines und nicht Gutes zu sehen. Das Leben hier, auch wenn das Sünde hat, auch wenn das Schattenseite hat, aber es ist doch eine Gabe Gottes. Ich habe diese Erde gemacht zum Leben. Und deswegen, wenn wir das Leben als Gottes Gabe verstehen und es dankbar annehmen, dann, glaube ich, machen wir Gott eine Ehre und Freude. Aber in der Heilsgeschichte versteht man dieses Wort auch in dem Sinne, dass einige Ausleger sagen, sie wagen es anzunehmen, dass zwischen dem ersten Vers der Bibel und dem und den folgenden Versen etwas passiert ist. Der erste Vers heißt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und sie sagen, wenn wir diesen Vers dazu nehmen, dann sagen sie, und er schuf sie nicht als Öde. So, und dann ist der Fall Satans passiert, so versteht man das. Ich halte mich da zurück, ich weiß es nicht. Das weiß ich nicht, ob das so ist. Aber möglich ist ja es. Dann ist der Fall Satans passiert und damit ist die Erde verödet. Und dann kommt der zweite Vers in der Bibel. Und die Erde war wüst und leer und der Geist Gottes schwebte über sie und da wurde eine neue Schöpfung gemacht. Das, wenn wir diese Auslegung mal irgendwo treffen, dann gründet das auf dieses Wort. Auf diesen Gedanken, dass er gesagt hat, er hat sie nicht aus Öde geschaffen. Wir lassen es offen, das wissen wir nicht, aber damit sagt man, ist so zwischen der ersten Schöpfung und der Wiederherstellung oder diesem sichtbaren Paradies und alles, was danach kommt, kann eine lange Zeitgeschichte dazwischen liegen. Wir wissen es nicht. Aber für mich ist das vielmehr eine Ermutigung zum Leben, zu dem, dass Gott das so gewollt hat. Und in der Vielfalt, deswegen ermutigen uns gute Berichte, wenn jemand mal sagt, ich bin gut vorangekommen, ich habe Aussicht, meine Firma zu erweitern, wir haben noch ein Haus gekauft, dann denke ich nicht sofort an, und es wird sein wie zur Zeit Noahs, und die tun das und das und das und das. Es muss nicht sofort immer alles negativ gesehen werden, aber es kann. Es ist eine Spannung da, und unser Herz kann sich schnell beladen mit allen möglichen. Und doch würden wir, glaube ich, nicht ehrlich sein, wenn wir sagen würden, ja, wir wollen nicht, dass sich Kinder entwickeln, dass sie gute Fortschritte machen. Das wollen wir doch. Freuen uns darüber, danken dafür. Und wenn es nicht so ist, dann hat das auch seinen Grund. Und dann freuen wir uns umso mehr, dass Gott uns Zeugen schenkt. Komm nochmal auf Jakob sein Zeugnis-Blog, die in eine ganz andere Situation, in eine ganz andere Lage Gott so eine Ehre bringen und so viel Mut machen. Was auch immer geschieht, er ist unser Gott, der alles geschaffen hat, der die Geschicke der Völker lenkt. Und aus dieser großen Geschichte Gottes wollen wir einfach in unserem Leben auch Vertrauen, Geborgenheit, Mut und Weisung und Weisheit schöpfen. Amen. Wir werden noch beten. Wir danken dir, unser Vater im Himmel. Du hast dein Wort gegeben als ein unverfälschtes, ewiges und bleibendes. In dem Vertrauen, dass wir auch dadurch dich kennenlernen, dich lieben lernen, dir vertrauen lernen. Und für jeden Augenblick, wo das geschieht, sind wir dankbar, weil das eine Gabe ist von dir, die wir uns nicht an uns reißen können. Denn du bist der Gott, der kann auch Dinge zurückhalten, verborgen. Und wir Menschen werden wie Blinde tasten, fassen, suchen. Und nun, wenn du schenkst, wenn du es offenbarst, dann wird es zu unserem Gut. Deswegen vergib uns allen Hochmut, Stolz, eingebildet sein oder unsere Vorstellung, die wir meinen, errungen, erschaffen zu haben. Du hast gesagt, ich will einen neuen Bund machen in meinem Blut. Und Jesus, lass uns Vertrauen haben, dass das reicht. Amen.